MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Seit 2011, seit der Aussetzung der Wehrpflicht und dem Ende des Zivildienstes, gibt es keine gesellschaftlichen Pflichtdienste mehr in Deutschland, aber diverse Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren. Wie das funktioniert, hat sich mein Kollege Corbinian Bauer bei den Maltesern mal etwas genauer angeschaut und auch nachgefragt, wo denn die Freiwilligkeit an ihre Grenzen kommt.
Wenn man hier reinschaut, dann kann man unser Material sehen und eben das Innenleben von dem KTW. Wir haben ja eine Trage, auf der die Patienten liegen. Wir haben auch die Absauge hier rechts.
Der KTW, der Krankentransportwagen, ist seit knapp einem Jahr Lina Edelwirths Arbeitsplatz. Die 19-Jährige macht ein freiwilliges soziales Jahr im Sanitätsdienst der Münchner Malteser. Egal ob bei Fußballspielen, Firmenevents oder Konzerten, Edelwirth und ihre Kolleginnen sind da und helfen im Ernstfall.
Das ist eben das Wesen vom Sanitätsdienst, dass man praktisch vor Ort ist, falls dann was passiert. Wenn man FSJ im Rettungsdienst machen würde, da würde man Krankentransportwagen fahren. Im Sanitätsdienst kann es einem schon auch passieren, dass man als First Responder alarmiert wird. Also man ist auf einem Sanitätsdienst und dann ruft dich die Leitstelle an, weil die weiß, dass wir vor Ort sind und sagt, fahrt mal bitte in die und die Straße rüber, ihr seid jetzt das nächste Rettungsmittel und leistet da erste Hilfe, bis jemand anderes noch kommt.
Nach dem Abitur wollte sich die Germeringerin sozial engagieren und sich vorbereiten. Nach dem FSJ will Edelwirth nämlich Medizin studieren.
Also es war schon eine Umstellung auf jeden Fall von der Schule, wo man schon irgendwie jetzt im Vergleich relativ frei hat zu so einem Arbeitsverhältnis mit einer 40-Stunden-Woche. War schon ein großer Unterschied, aber nachdem ich mich einmal da irgendwie eingelebt habe, war das dann kein Problem mehr. Und jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt nur noch 2 Monate, ist die Zeit auch sehr, sehr schnell vergangen.
Die 19-Jährige ist eine von 10 Freiwilligen, die aktuell als Bufti oder FSJler beim Malteser-Standort am Leuchtenbergring arbeiten. Insgesamt 60 Angestellte sind hier beschäftigt. Die Freiwilligen sind elementarer Bestandteil des Teams, betont Nadja Hämmerlein, die Leiterin des Sanitätsdienstes.
Es ist sehr, sehr wichtig für uns auf der Rettungswache wie im Sanitätsdienst, einfach die Leute zu haben. Erstmal um Personal einfach aufzustocken. Die Leute lernen was, sie lernen was für die Zukunft bei uns und wir haben ganz viele kleine Dienste, die auch viel ehrenamtlich abgedeckt werden, die wir halt hauptamtlich im Sanitätsdienst, wie wir ihn fahren, nicht machen könnten, wenn wir die FSJler nicht hätten.
Die 10 Plätze im Rettungs- und Sanitätsdienst sind immer gut besetzt. Andere Freiwilligendienste, die Malteser anbieten, sind aber weniger populär, so Hämmerlein.
Also es sind in einigen Bereichen viel mehr Bewerbungen, als wir Plätze haben. Und in anderen Bereichen, wo die Leute auch gebraucht werden, haben wir leider gar keine Bewerbungen. In der Erste-Hilfe-Ausbildung, im Hospizdienst, wir haben FSJ-Plätze bei uns im Café Malta bzw. im Haus Malta, also für Menschen im Frühstadium der Demenz, einfach für Betreuung, wo leider gar keine Bewerbungen oder sehr, sehr wenige Bewerbungen kommen.
Zwischen 80.000 und 90.000 Menschen entscheiden sich jedes Jahr für ein FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst. Ähnlich viele Aktive wie in den letzten Jahren des Zivildienstes. Eigentlich sollten sich aber mehr junge Menschen in den gesellschaftlichen Dienst stellen, findet Lina Edelwirth.
Ich glaube, jeder würde davon profitieren, egal ob man jetzt danach in diesem Bereich arbeiten möchte oder nicht. Ich kann es jedem empfehlen, weil mir persönlich hat es auch charakterlich sehr viel gebracht. Ich bin sehr viel selbstständiger geworden. Ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt, ganz viele Erfahrungen gesammelt und empfehlen kann ich es jedem.
Den Gesellschaftsdienst zur Pflicht zu machen, findet Edelwirth deshalb nicht abwegig. Es müssten aber Bedingungen eingehalten werden. Zum Beispiel dürften Pflichtdienstleistende die Löhne im Gesundheitsbereich nicht drücken. Außerdem sollte man ihrer Meinung nach die Möglichkeit haben, den Arbeitsbereich mit auszuwählen. Dieser Meinung ist auch Sanitätsdienstchefin Hämmerlein.
Man müsste halt irgendwo den Freiraum lassen, dass sich die Leute schon irgendwo den Platz aussuchen können, in welche Richtung sie gehen möchten. Aber so kann man sich halt auch einen großen Personalpool aufbauen, auch wie man es früher beim Zivildienst gesehen hat. Es sind ja ganz viele Leute auch geblieben.
Ob ein gesellschaftlicher Pflichtdienst wirklich geeignet wäre, Lücken im Gesundheitswesen adäquat zu stopfen, ist aber umstritten. Solange die Entscheidung, sich auf diese Art und Weise sozial zu engagieren, noch bei jedem Einzelnen liegt, will Lina Edelwirth anderen jungen Menschen Mut machen, sich freiwillig zu melden.
Also ich kann einfach nur sagen, dass ich hier Erfahrungen gesammelt habe, die mir niemand mehr nehmen kann. Ich habe in diesem einem Jahr FSJ mehr erlebt als in meinem gesamten Schulleben davor. Ich bin jetzt Rettungssanitäterin, das bin ich auch für immer, das kann mir auch keiner mehr nehmen. Ich kann für immer als Rettungssanitäterin arbeiten und Wer noch nicht weiß, was er machen will, ich kann es euch nur empfehlen, macht ein FSJ oder ein Bufdi. Es macht total Spaß und ich habe auch so viele neue Leute, so viele neue Freunde dadurch kennengelernt und hat mich einfach sehr bereichert.
Mein Kollege Corbinian Bauer hat sich mit einer freiwilligen Dienstleistenden und einem Verantwortlichen bei den Maltesern darüber unterhalten, wie aktuell ein Gesellschaftsjahr abläuft und was für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr spricht. Eine ausführliche Debatte rund um das Thema gibt's bei Total Sozial unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Beim Thema Geld oder Vermögen ist hier bei uns in Deutschland ja meist Schweigen angesagt, vor allem bei denen, die es wirklich haben. Ganz klar, es ist ein Tabuthema, auch wenn es wahrscheinlich schon jedem gefallen würde, ein bisschen vermögender zu sein. Bei mir ist jetzt mein Kollege Corbinian Bauer, mit dem ich bisher auch noch nicht wirklich über Geld und Vermögen gesprochen habe. Das tun wir aber jetzt, weil es ja auch irgendwie ein wichtiges Thema ist.
Ja, damit gleich der richtige Eindruck von mir entsteht.
Okay, ich präzisiere, ich spreche darüber jetzt nicht mit dir, weil du so wahnsinnig reich bist, sondern weil es Thema in der neuen Folge unseres Einfach-Leben-Podcasts mit dir ist.
Besser. Und da spreche ich mit einer Expertin eben über Geld, genauer gesagt über das Thema, wieso sollten denn Reiche stärker besteuert werden? Meine Gesprächspartnerin Stefanie Bremer, die ist da aus mehrerlei Hinsicht Expertin. Sie ist nämlich einerseits reich, also Millionärin, und hat andererseits einen Verein gegründet, der sich dafür einsetzt, dass Reichtum stärker besteuert wird.
Wie reich ist denn reich im Fall von Stefanie Bremer?
Ihr Vermögen wird auf etwa 10 Millionen Euro geschätzt. Das ist natürlich für jemanden von uns jetzt schon eine unfassbare Summe, aber zu den Superreichen gehört Bremer damit definitiv nicht. Und in Deutschland gibt es inzwischen ja auch rund 1,6 Millionen Millionäre, also ungefähr so viele Millionäre wie München Einwohner hat. Aber umso mehr man hat, desto exklusiver wird der Kreis, hat mir Bremer erzählt.
10 Millionen klingt tatsächlich nicht so viel. Allerdings ist die Vermögensverteilung in Deutschland so ungleich, dass ich mit meinen, sag ich mal in Anführungszeichen, mickrigen 10 Millionen zu den reichsten 1% gehöre in Deutschland. Und das Spannende ist, innerhalb dieses 1%, ist nochmal eine so unfassbar große Spanne. Wenn wir uns überlegen, dass eine Susanne Klatten auf 40 Milliarden geschätzt wird. Und ich kann das vielleicht auch noch mit einer Zahl hinterlegen. Die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 67% des gesamten Vermögens.
Stefanie Bremer hat eine Initiative gegründet, die sich für mehr Steuern für Reiche einsetzt. Taxmenow heißt der Verein. Wo sieht sie denn das Problem mit der ungleichen Vermögensverteilung? Das ist doch jedem seine eigene Sache, wenn er viel Geld verdient, oder?
Ja, sie sagt, das Problem ist, die wenigsten verdienen tatsächlich ihr Vermögen. Meistens wird es einfach vererbt. Sie selbst hat es auch geerbt und zwar in Form von Unternehmensanteilen vor allem. Dass man reich durch Leistung werden kann, hält Stefanie Bremer eher für eine Art Gesellschaftslüge. Ja, jeder glaubt sie gern, weil man damit verdrängen kann, dass man nicht zu den Gewinnern gehört. 1 Million aus eigener Kraft zu verdienen ist mit einem Durchschnittsgehalt und einer normalen Sparquote gar nicht machbar und würde mehrere hundert Jahre dauern. Und dann versucht er mal mit 1 Million beispielsweise in München eine Wohnung zu kaufen. Also sich Vermögen selbst zu erarbeiten, das ist eigentlich kaum möglich und für die kleinen Vermögen bekommt man auch gar nicht mehr so viel. Das ist aber nicht der einzige Aspekt, wo Bremer in der ungleichen Vermögensverteilung ein Problem für Deutschland sieht.
Der größte für uns ist sicherlich der Schaden für die Demokratie. Denn vermögende Menschen haben einfach einen unfassbar großen Einfluss auf die Politik. Wir sehen ja auch immer wieder hochrangige Politiker mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern oder Unternehmensbossen die Hände schütteln, während die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht diese Zugänge hat. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass Menschen der Politik nicht mehr vertrauen, dass sie nicht wählen gehen, dass sie ExtremistInnen wählen, dass sie eben sich auch abwenden von unserem Wohlfahrtsstaat, von unserem Ordnungssystem. Und das ist brandgefährlich.
Ja, wie Stefanie Bremer und ihr Verein Tax Me Now das ändern wollen, wie ihre Initiative unter anderem bei wohlhabenden Menschen ankommt und mehr, hören Sie heute Abend in einer neuen Folge Einfach Leben um 7:15, also gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Ja, das hat Hildegard von Bingen gesagt und auch beim SKF, dem Sozialdienst katholischer Frauen, glaubt man daran, dass Hunde der Psyche einfach gut tun. Deshalb hat der SKF einen ganz besonderen Mitarbeiter, Sunny Boy. Der große schwarze Hund mit den lieben braunen Augen wird in der straffälligen Hilfe als Therapiebegleithund eingesetzt.
Schwanzwedelnd kommt Sunny Boy oder Sunny, wie er von seinem Frauchen gerufen wird, auf einen zu, stürmisch und voller Freude. So begrüßt Sunny den Nachbarn, der kurz zu Besuch kommt, eine Freundin von seinem Frauchen oder die Frau, die wegen Mordes in der Justizvollzugsanstalt Eichach inhaftiert ist. Für den Flat-Coated Retriever macht das keinen Unterschied. Sein Frauchen Carina Brendlin ist Sozialpädagogin beim SKF München. Seit gut einem Jahr bietet sie die hundegestützte Beratung im Gefängnis an.
Ja, letztendlich arbeite ich mit den Frauen an Themen, die sie mir bringen. Und wir gucken dann im Gespräch, wo genau so die Knackpunkte sind. Und dann gehe ich hin und überlege mir Übungen, die sie mit dem Hund machen können. Und anhand, wie die Frauen dies machen, werden Handlungsmuster einfach sichtbar, wie sie die Probleme, wie sie Dinge angehen.
Zum Beispiel lässt sich eine Frau immer wieder ausnutzen. Tut sie Dinge, die sie eigentlich gar nicht möchte? Kann sie Grenzen setzen und auch für diese eintreten? Die Übungen mit dem Hund decken bestimmte Verhaltensmuster auf und die Frauen lernen, was sie anders machen können.
Natürlich für mich auch immer wichtig, dass die Frauen in Beziehung mit sich treten können, dass die Frauen in die Gefühlsebene kommen, dass die Frauen auch lernen, sagen zu können, was mit ihnen ist, dass sie die Gefühle nach außen bringen. Es geht um die Wahrnehmung und das nach außen zu bringen und darüber reden zu können auch.
Natürlich muss niemand mit Sunny arbeiten, wenn er nicht möchte, weil er zum Beispiel keine Hunde mag. Aber die meisten freuen sich, wenn sie einen Therapieplatz bei Sunny bekommen. Sich zu öffnen und Vertrauen in ihr Gegenüber zu fassen, fällt den meisten Insassinnen viel leichter, wenn Sunny dabei ist, berichtet Carina Brendlin.
Er ist der Herzensöffner. Ich habe ja auch viele depressive Frauen, die herkommen. Eine typische depressive Körperhaltung, der Sunny lässt die nicht aus. Der geht dann, wenn sie am Tisch sitzen bei mir, mit mir reden, geht er hin und bohrt die Nase und am Ellenbogen durch und sagt, ja, hallo. Also das ist wirklich, die gehen ganz anders raus, wie sie reinkommen.
Und das gilt nicht nur für die Therapiestunde, sondern auch für die gesamte Zeit der Inhaftierung. Vielleicht kommt ein Mensch anders aus dem Gefängnis heraus, als er reingekommen ist. Carina Brendlin ist es wichtig, gemeinsam mit Sunny eine positive Entwicklung zu erreichen.
Egal ob Straftäterin, die Frauen haben es einfach auch verdient, dass man sie in ihrer Würde respektiert. Und durch diese Arbeit mit dem Sunny, denke ich, ist es eine sehr würdevolle Arbeit auf jeden Fall. Wir arbeiten komplett auf Augenhöhe, anders geht's gar nicht. Das gibt den Frauen auch ein Selbstvertrauen, einen Selbstwert zurück und den brauchen sie auch nach der Haftentlassung, um draußen wieder gut leben zu können.
Und dann ja vielleicht sogar mit einem eigenen Hund. Lydia Jäger für das MKR.
Tausende Heilige verehrt die katholische Kirche und jedes Jahr kommen immer mehr neue dazu. Am Montag hat Papst Franziskus weitere Heiligsprechungen verkündet, darunter auch Carlo Acutis. Er ist der erste Millennial, der heilig gesprochen wird. Ja, meine Kollegin Katharina Sichler, die jetzt bei mir im Studio ist, weiß mehr dazu. Katharina, der war doch noch ganz schön jung, oder?
Ja, Acutis ist 1991 geboren. Ja, und er starb mit nur 15 Jahren an Leukämie. Er ist bekannt jetzt als sogenannter Cyberapostel, Internetpatron oder Influencer Gottes. Und ja, er hat in seiner Freizeit Internetseiten erstellt, zum Beispiel auch für seine Heimatgemeinde Mailand. Und er hat sich mit sogenannten eucharistischen Wundern beschäftigt. Da hat er alle weltweiten Ereignisse zusammengetragen und ja, sie online präsentiert.
Okay, das klingt soweit interessant, aber was macht ihn denn jetzt zum Heiligen? Nicht etwa Internetseiten bauen, oder?
Nee, also um heilig gesprochen zu werden, braucht es ein bisschen mehr.
Ja, denke ich mir.
Ja. Und zwar muss derjenige ein sogenanntes tugendhaftes Leben geführt haben und es müssen zwei Wunder auf ihn zurückzuführen sein. Also fangen wir jetzt mal an zum tugendhaften Leben. Der Italiener, der soll ein sehr frommes Leben geführt haben, also tägliche Messbesuche, Rosenkranzgebete und er hat sich auch ehrenamtlich engagiert. Ja, und zu den Wundern, es sollen zwei Menschen auf medizinisch unerklärliche Weise von einer Krankheit geheilt worden sein, nachdem Angehörige Acutis um Hilfe gebeten hatten.
Also die Voraussetzungen sind erfüllt. Wann wird er denn jetzt heilig gesprochen?
Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, denn das Datum, das steht noch nicht fest. Aber vielleicht auch noch interessant, seit 2020 liegt er mit Sweatshirt, Jeans und Turnschuhen in einem Glasschrein in der Kirche Santa Maria Maggiore in Assisi. Und sein Herz ist in einem goldenen Gefäß einige hundert Meter weiter im Dom San Rufino zu sehen.
Ja, vielen Dank, Katharina. Carlo Acutis wird also als erster Millennial heilig gesprochen. Das Datum steht jetzt noch nicht unbedingt fest, aber wenn es dann soweit ist, erfahren Sie es natürlich hier bei uns im MKR. Katharina, vielen herzlichen Dank dir.
Gerne.
Ja, unsere Literaturexpertin Susanne Steufmehl hat diese Woche einen Roman dabei, der extrem fesselnd, aber tatsächlich nicht für jeden geeignet ist. Seltsame Sally Diamond von Liz Nugent. Braucht besser eine Triggerwarnung, denn die Protagonistin hat Schreckliches erlebt. Mehr dazu jetzt in ein Buch, der Lesetipp hier bei uns im MKR.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Je weniger man vom Inhalt dieses Buches kennt, umso besser. Deswegen versuche ich, ohne unnötige Spoiler, eine plausible Einführung in die Welt der Sally Diamond zu geben. Als ihr betagter Adoptivvater stirbt, folgt die 42-jährige Sally treu seinem immer wieder geäußerten Wunsch, sie möge ihn einfach im Müll entsorgen. Der erfahrene Psychologe hätte wissen müssen, dass Sally dies wörtlich nimmt, denn er und seine Frau nahmen das zutiefst traumatisierte Kind als Siebenjährige auf. Ihre eigenwillige Bestattungsmethode macht Sally schnell zum Gesprächsstoff in ihrem Dorf nahe Dublin und plötzlich steht sie im Mittelpunkt des Interesses. Sie, die seit Kindertagen andere meidet, niemandem vertraut und unfähig ist, Menschen zu lesen, muss nun wohl oder übel einige Sozialkontakte knüpfen. In sorgsam formulierten Briefen ihres Ziehvaters erfährt Sally schließlich, dass sie und ihre leibliche Mutter Denise aus der Gefangenschaft eines sadistischen Pädophilen befreit werden konnten, der Denise im Alter von 12 Jahren entführt hatte. Denise war nicht in der Lage, das jahrelange Martyrium zu überwinden und nahm sich in der Psychiatrie das Leben. Ein kaum verdaubarer Schock für Sally und gleichzeitig die Erklärung für ihre eigenartige Entwicklung. Doch sie ist nicht allein. Die ältere Schwester ihrer früh verstorbenen Adoptivmutter und die Ärztin des Dorfes kümmern sich liebevoll um sie und allmählich, ganz allmählich, beginnt sie, Vertrauen zu schöpfen. Doch dann erreicht sie ein Paket mit verstörendem Inhalt. Ein Teddy, der ihr seltsam vertraut vorkommt, und eine Nachricht, die besagt, sie habe ihn sicher vermisst. Kann es sein, dass der Peiniger ihrer Mutter und damit ihr leiblicher Vater noch lebt? Ist Sally in Gefahr?
Spannungsfaktor.
Damit beginnt eine Tour de force für Sally. Sie hat panische Angst, denn langsam bahnen sich Erinnerungsfetzen einen Weg an die Oberfläche. Und genau an dieser Stelle baut Liz Nugent einen weiteren Handlungsstrang ein, der in Sallys Kindheit beginnt und bis in die Gegenwart reicht. Wer hier seine Geschichte erzählt, viel Licht ins Dunkel bringt und für immer mehr Entsetzen sorgt, werde ich selbstverständlich nicht verraten.
Der Sound.
Liz Nugents Fokus liegt auf dem exzellent ausgearbeiteten Psychogramm der Sally Diamond. Auch wer keine Ahnung von Psychologie hat, wird erkennen, was die Jahre der Gefangenschaft, aber auch die Entscheidung ihrer Adoptiveltern, die Amnesie des Kindes nicht zu lösen, angerichtet haben. Das zaghafte Vertrauen, das Sally zu ihren Mitmenschen aufgebaut hat, ist so fragil, dass jedes neue Detail aus ihrem früheren Leben sie in ihre alte Verschlossenheit zurückkatapultiert. Liz Nugent schafft es aber, in dieses Schreckensszenario eine gute Portion Humor hineinzupacken. Und genau diese Mischung macht den Roman so besonders lesenswert. Sallys Art, jeden beim Wort zu nehmen und Wahrheiten unverblümt auszusprechen, sorgt für absurd komische Situationen. Sallys Weg mitzuverfolgen, ihre Fortschritte zu feiern und ihre Rückschläge zu betrauern, sind ein unvergleichliches Leseerlebnis.
Für wen?
Auf dem Cover steht wohlweislich Roman und nicht Krimi, denn bei allen Spannungselementen, die der Plot zu bieten hat, blickt dieses Buch sehr tief und dabei sehr realistisch in die Abgründe der menschlichen Seele. Und so kritisch ich Triggerwarnungen auch gegenüberstehen mag, bei dem, was Sally und ihrer Mutter widerfährt, komme ich hier nicht daran vorbei. Es werden zwar keine Vergewaltigungen explizit beschrieben, aber andere körperliche und seelische Misshandlungen umso drastischer. Man benötigt demnach für einige Szenen ein dickes Lesefell. Es sind aber auch genau diese Szenen, die ein tiefes Mitgefühl für die Opfer erzeugen. Trotz dieser Einschränkungen wünsche ich dem aktuellen Roman von Liz Nugent sehr viele Leser und Leserinnen und bin überzeugt davon, dass die Autorin mit ihrer Schreib- und Kompositionskunst alle begeistern wird.
Fakten zum Buch.
Das Haus Steidl ist für die sorgfältige Edition und hochwertige Gestaltung seiner Bücher bekannt. Wie die meisten Romane aus dem Göttinger Verlag ist die 389 Seiten starke seltsame Sally Diamond in Leinen gebunden und wird damit auch haptisch zum Lesevergnügen. Zum Preis von 26 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Wenn Sie mehr über den neuen Roman von Liz Nugent, Seltsame Sally Diamond, erfahren wollen, dann hören Sie doch in unseren Buch-Podcast rein. Ein Buch nennt sich das Ganze, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf münchnerkirchenradio.de. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.